Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute ist uns aus dem sonnigen Mallorca zugeschaltet der Buchautor und Philosoph Thomas Mark. Tom, bist du mit in der Leitung?
Ja, ich bin in der Leitung. Hallihallo.
Hallo Tom, schön dich zu hören.
Ja, schön wieder dabei zu sein.
Schön dich in der Sendung zu haben. Du arbeitest gerade an einem neuen Buch und dieses Buch hat einen sehr eigentümlichen Namen. Das heißt das narrative Bewusstsein und das hat sehr viel mit Bewusstseinsentwicklung und Bewusstseinsevolution zu tun. Du bist ja auch mittlerweile bekannt und hast dich profiliert als ein Autor über Bewusstseinsevolution, Evolution des Willen, Evolution des Bewusstseins. Das sind so deine Themen, die man dich kennt. Du hast dich anscheinend hier einem weiteren Thema in diesem Rahmen zugewandt, das du narratives Bewusstsein nennst. Das hat doch sehr viel mit Geschichten erzählen zu tun.
Ja, also wir sind ja geschichtserzählende Lebewesen. Das heißt, wir verbringen ja eigentlich den ganzen Tag damit, dass wir uns irgendwelche Geschichten erzählen, sei es auch darüber, wer wir sind oder was wir gemacht haben, was wir vorhaben zu tun, wie wir die Welt interpretieren, was für Philosophien wir verfolgen oder was wir gelesen haben. Das sind ja alles Geschichten, die wir uns erzählen. Und das Thema dieses Buches, an dem ich gerade arbeite, das versucht so nicht nur einen Blick auf die Leitideen zu werfen, anhand derer wir Geschichten auswählen, sondern halt auch zu versuchen, okay, was ist das Bewusstsein, was dafür nötig ist, diese Geschichten oder diese Leitbilder, anhand derer wir unsere Welt erzählen, wählen können, mhm. Ganz einfach gesagt. Also die Leitbilder, wodurch wir unsere Geschichten wählen.
Jetzt, wenn man in so einem Kontext von Bewusstseinsevolution versucht, das Thema anzudenken und uns einfach als Spezies anschaut, als die Menschheit als Spezies anschaut, ist es ja so, dass wir unsere Sprachfähigkeit und unseren Umgang mit all dem, was Bewusstsein mit sich gebracht hat, was ja sehr stark eben durch unsere Sprachfähigkeit überhaupt erst zum Ausdruck kam, ja eigentlich mit den Geschichten erzählen angefangen hat. Eigentlich waren die ersten zu sprachlichen Funktionen das, was man angefangen hat, über rein Zurufen in Alltagssituationen wie Jagd, wie Überleben, dass man angefangen hat, sich Dinge zu erzählen, die man Geschichten nennen könnte. Und wenn man so in unsere Mythen zurückblickt, soweit wir historisch zurückblicken können, oder teilweise auch noch in tribale Strukturen, tribale Völker, die wir auch jetzt noch anschauen können, wie sie mit Sprache umgehen, da spielt das, was du hier ansprichst, eine ganz zentrale Rolle. Identität ist ja, menschliche Identität ist am Anfang vor allem eine Identität, in der eine Gruppe von Menschen, ein Stammeszusammenhang, Geschichten teilt. Und diese Geschichten machen uns aus. Ist das auch der Anfangspunkt deiner Überlegung?
Ja, genau. Das ist Geschichten und in der Art und Weise, wie wir uns Geschichten erzählen, im Grunde fördern ja in gewisser Hinsicht den Gruppenzusammenhalt und schützen uns ja auch vor dem Unwägbaren. Und das hat man sowohl in den frühen Stammeskulturen als auch heute noch. Das heißt, wenn man heute sich eine Talkshow anguckt, wo der Host über die gegenwärtigen Ereignisse, politische Ereignisse, kulturelle Ereignisse spricht, so passiert da ja was, dass er da einen Moment erzeugt, wo die Nation oder das Land oder die Zuschauer da plötzlich einen gemeinsamen Moment haben, wo sie das Unwägbare halt greifen können und wo sie eine Form von Sicherheit und Gruppenkohäsion irgendwo zustande bekommen. So, und das ist halt schon eine Art von Weise, wie wir die Welt auch formen können. Das heißt, alles fängt mit dieser Art und Weise an, sich zusammenzusetzen und ja, unsere Welt in Form von Geschichten uns irgendwo zu erklären.
Jetzt ist eine ganz klassische Form, wie man versucht, sich die Entwicklung unserer menschlichen Kultur, unserer menschlichen Geschichte vorzustellen, eine wirklich klassische Form, jene, die zum Beispiel Max Weber uns gebracht hat, das ist die Entwicklung der Rationalisierung und Entmythologisierung unseres Weltbildes. Max Weber, man könnte ihn sozusagen als einen klassisch modernen Denker verstehen, hatte eigentlich die ganze Weltgeschichte darauf zurückgeführt, dass wir eben uns, ich sag mal, so aus dem Geschichtenerzählen befreien, nicht, dass das keine Rolle spielt, aber dass ein wirklich bekannter, eine Formulierung dafür ist, vom Mythos zum Logos, dass die immer dominantere Bewusstseinsform, die unseres Intellekts wird, dass wir Dinge in sachliche, in rationale Zusammenhänge entdecken und verstehen können und dass das eigentlich der Fortschritt unseres Bewusstseins ist. Jetzt denke ich mal, dass du das anders sehen wirst.
Naja, es gibt da ja sowohl Forschungen, die halt zeigen, dass die Wahl von meinetwegen jetzt Forschungsthemen oder wie wir bestimmte Wissenschaftsfelder betrachten, dass das halt ganz stark auch von Zeitgeist abhängt. Dass das ich mit Narrativ meine, das geht aber eigentlich noch darüber hinaus, jetzt eigentlich nur, also das, was unseren Forschungsthemen zugrunde liegt, sondern was ich meine mit Narrativ, ist eine Art und Weise, wie formuliere ich das jetzt ganz einfach, Zusammenhänge, über die wir uns bewusst werden können. Mhm. Und das ist halt der springende Punkt. Das heißt, wie können wir eine Bewusstheit darüber entwickeln, wie wir unsere Wirklichkeit, unsere subjektive und auch unsere intersubjektive Wirklichkeit gestalten. Das kann einerseits über Mythen sein oder die Bewusstheit darüber, wie wir noch auf Mythen zurückfallen teilweise. Mhm. Das kann aber auch, das können andere Universale sein.
Mhm. Würdest du jetzt sagen, dass diese Universale, wie du sie bezeichnest, hier in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen? Ja? Du hast zum Beispiel es jetzt auch so formuliert, dass wir in die Mythen zurückfallen können. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch an die klassische Sichtweise angelehnt, dass einfach alles auf Rationalität und Rationalisierung zuläuft. Oder würdest du hier sagen, nee, Rationalität ist wichtig, aber da gibt es noch etwas oder noch andere Dinge, die genauso wichtig sind?
Also ich versuche das mal ein bisschen konkreter zu beschreiben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel heutzutage über Evolution sprechen, da haben wir, da beziehen wir uns ja auf, zumindest zum großen Teil, auf wissenschaftliche Daten einfach, die aus der Biologie kommen, die aus der Soziologie kommen, etc. So die Art, wie wir darüber sprechen, das ist aber in Form von Geschichten. Yeah. Das heißt, unser Verständnis darüber, dass sich die Sachen irgendwie entwickeln und dass wir auch als Menschen, die über Bewusstsein verfügen, da irgendwo Teil sind. Das heißt, wir reden ja, wenn wir über Evolution sprechen, seltenst über die rein wissenschaftlichen Daten. Mhm. So die Datenerhebung. Das machen wir nicht. Wir erzählen das in Form von Geschichten. Nur was viel wichtiger ist, und das ist das, was ich meine, darunter liegt eine Art von Wahrnehmung, dass die Zukunft in irgendeinem Zusammenhang zu unserer Gegenwart steht. Mhm. Und dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ich jetzt tue, und das, was zukünftig passieren wird. Mhm. Das ist ein temporäres Denken, meinetwegen jetzt gleich oder heute Morgen oder meinetwegen jetzt und in 100 Jahren, was ein Schema liefert. Narrativ von Kausalität. Mhm. Das findet man nicht unbedingt jetzt in dem mythischen Bewusstsein, sondern das ist ein Universal, durch die wir die Welt verstehen und greifbar machen, indem wir sagen, okay, das, was jetzt passiert, das hat irgendwie was damit zu tun, was zukünftig passieren wird, auf irgendeine Art und Weise. Und diese Art von Schema, diese Art von Verknüpfung zwischen hier, heute und morgen, ist eine Form von Grundnarrativ. Das heißt, die Grunderzählung, dass das zusammenhängt, und das binden wir dann ein in Form von Geschichten, im Sinne von, wenn wir uns weiterentwickeln. Ihr nennt das so schön, den evolutionären Impuls zu leben. Das heißt, da in diesen Strom der Evolution einzutauchen und zu sagen, okay, ich bin Teil der Evolution, ich entwickle mich weiter. Der springende Punkt ist, dass es aber trotzdem eine Geschichte ist, die man sich erzählt.
Ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, und ich habe, so wie ich auch in dein Manuskript hineingeschaut habe, dieses Motiv, das, lass es mich so formulieren, dass jeder und jede eine Grunderzählung hat. Und diese Grunderzählung kann eben was Rationales sein, dass die Welt, wie auch immer, rational aufgebaut ist, die kann was tief Mythologisches sein, die kann verschiedene Nuancen haben. Aber die Tatsache, dass wir alle, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir auf die Welt reagieren, wie wir in der Welt sind, eine Grunderzählung haben, dass das dein springender Punkt eigentlich ist, wenn du vom narrativen Bewusstsein sprichst, dass wir uns dessen bewusst werden. Wir kommen gar nicht ohne Erzählung aus. Jeder von uns hat eine Erzählung. Und um bewusster zu werden, also im Sinne jetzt wirklich auch von Bewusstsein zu entwickeln, ist es wichtig, und korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, dass das wirklich so eine zentrale Aussage ist von dem, was du sagen möchtest, wir sollten uns gewahr werden, wir haben Grunderzählungen, und auf dem bauen wir unsere gesamte Wahrnehmung von Welt auf. Und es ist besser, diese Grunderzählung bewusst zu haben, als unbewusst zu haben.
Na, ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn man in einem evolutionären Narrativ drin hängt und sich dafür entschieden hat, dann ist es natürlich besser zu sagen, okay, es ist besser, sich dieser Narrative bewusst zu sein, als meinetwegen ein christlicher Fundamentalist zu sein, der sich für die Erzählung entschieden hat, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber das nicht selbst hinterfragen kann. Oder ein kapitalistischer Manager, der an die Absolutheit von Geld und Erfolg denkt, aber das auch nicht weiter hinterfragen kann. So natürlich, für mich persönlich ist es so, dass ich denke, natürlich, ich will mir dessen bewusst sein, und mit der Freiheit darüber, welche Narrative ich wählen kann, steigen natürlich dann auch meine Verhaltensmöglichkeiten. Aber ob das besser ist oder nicht, das kann man nur innerhalb des evolutionären Narrativs oder der evolutionären Geschichte selbst so bewerten. Denn um das mal mit Ken Wilber zu sagen, wenn man im Supermind ist, dann macht das alles sowieso keinen Unterschied mehr. Das heißt, das ist der Trick an der Sache. Das heißt, man muss sich ein Narrativ sowieso wählen, und da, wo wir jetzt gerade momentan sind, ist es natürlich dann nützlich, sich dieser Narrative bewusst zu werden. Aber letztendlich ist man darin frei, das zu tun.
Ja, wir sind uns darin frei, aber warum wäre es vom Vorteil, sich dieses evolutionären Narrativs zu bedienen, warum sich diese Evolutionsgeschichte zu erzählen? Offensichtlich entscheiden sich jetzt ja gerade sehr viele für sehr fundamentalistische Geschichten. Wenn du sagst, das ist eigentlich das eine wie das andere, warum sollten wir uns für diese evolutionäre Geschichte interessieren?
Naja, weil wir nicht alle im Supermind sind, um das in diesen Worten einfach zu belassen. Das ist doch, für mich ist es nützlich, das als ein Vehikel zu benutzen, als ein Vehikel, um zu lernen, um mich weiterzuentwickeln und um mein Verhaltensspektrum zu erweitern. Das ist ja auch keine tiefgehende Philosophie, sondern das hat ja ganz praktische Konsequenzen einfach, dass wenn ich hier in Mallorca in eine Bar gehe und das sind hauptsächlich traditionelle Leute, dass ich die Fähigkeit habe, mich auf deren Narrative und auf deren Weltsicht einzustellen, freiwillig, ohne daran jetzt gebunden zu sein oder das als irgendwie schlecht zu empfinden. und dann aber auch für den Moment der Gemeinsamkeit, deren Werte irgendwo zu teilen oder zumindest in ein subjektives Feld einzutreten, wo ich mit denen reden kann. Oder wenn ich jetzt an einem Retreat bin, wo es um Herzöffnung geht oder all diese Sachen, dass ich auch so ein Narrativ wählen kann und die Freiheit habe, daran teilzuhaben, aber jetzt nicht gebunden bin, um zu sagen, okay, das will ich nicht, ich bin nicht mehr traditionell, ich bin nicht mehr modern, ich bin nicht mehr postmodern, sondern die Freiheit zu haben, auf das alles eingehen zu können und im Grunde genommen das alles auch umarmen zu können. Und das ist, finde ich, die schöne Sache an der Bewusstheit über Narrative, dass man die Relativität von Perspektive lernt. Das heißt, die Freiheit zu sagen und die Freiheit zu tun, was man möchte und nicht ausgrenzen zu müssen.
Mhm. Zwei Sachen würde ich gerne hier anführen. Das eine, um noch einmal auf das evolutionäre Geschichtenerzählen einzugehen, so wie du es geschildert hast, auch einfach der Wert des Geschichtenerzählens, auch im Gegensatz zur reinen wissenschaftlich rationalen Abhandlung. Du bist sicher sehr mit dem Autor Brian Swim vertraut. Und Brian Swim hat ja meines Erachtens ein ganz hervorragendes und sehr, sehr wesentliches Werk geschrieben, das seinen Grundton eigentlich schon in seinem Titel verrät. Das Universum ist ein grüner Drache. Jetzt muss man dazu sagen, der Brian Swim ist ein Entwicklungstheoretiker und ein Naturwissenschaftler, der wirklich so unsere kosmologische Geschichte erzählt, der aber sagt, rein die wissenschaftliche Darstellung, das ist es nicht. Wir brauchen auch eine neue Form, dass es uns als Geschichte zugänglich ist. Und was ich so spannend fand, die Geschichte, die er versucht zu erzählen in diesem Buch, ist einerseits wirklich auch in Übereinstimmung mit all den wissenschaftlichen Forschungen, aber andererseits berührt mich die Art und Weise, wie er die Entwicklung der Galaxien, die Entwicklung der Sonnensysteme, die Entwicklung unseres Planeten beschreibt, eben nicht nur mit meinem Intellekt, sondern ich würde so sagen, es berührt mich in vielen Facetten meines Menschseins. Und einfach indem ich das wahrnehme, indem ich das wahrgenommen habe, wurde mir klar, wie wichtig das, was du eben auch anführst, nämlich, dass wir Geschichten brauchen und dass wir sie nicht nur brauchen für unseren Intellekt, sondern für alle Dimensionen unseres Menschseins, weil sie wirklich integraler, ganzheitlicher, vieldimensionaler sind, auf etwas antworten, was der wissenschaftliche Mind allein nicht abdecken kann. Das heißt, wir brauchen Geschichten, weil sie Formen sind, unseren menschlichen Zugang zur Welt wirklich in all seinen Dimensionen abbilden zu können. Ist das ein wichtiger Aspekt für dich?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich versuche Bücher zu schreiben und Bücher sind nichts anderes als Geschichten, die man erzählt. Mhm. Jeder Guru, jeder Schriftsteller, wir alle, das meinte ich am Anfang, wir sind alles Geschichtenerzähler und ein Bruchteil davon ist wirklich rein wissenschaftlich. Mhm. Also das heißt, die Momente, wo es denn darum geht, irgendwelche wissenschaftlichen Datenerhebungen zu machen, die sind unheimlich wichtig und die müssen auch integriert werden und die müssen mit unseren Geschichten abgeglichen werden. Nur unser normaler Modus, wie wir leben, das sind Geschichten. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass diese Art und Weise integriert wird. Also es gibt ja diese Bewegung, die auch da von diesem Richard Dawkins ausgeht, der fordert, dass man Kindern einfach keine Märchen mehr vorlesen sollte. Oder keine Geschichten, und was natürlich vollkommen vollkommen in die verkehrte Richtung geht, weil wir Menschen brauchen Geschichten, um unser eigenes Leben zu designen einfach. Das heißt, wo wollen wir hin und wer sind wir eigentlich? Und deshalb ist das natürlich ganz wichtig.
Nee, stimme ich dir wirklich sehr zu. Und den anderen Aspekt, den du reingebracht hast, mit dieser evolutionären Geschichte, die in der Lage ist, eben auch andere Geschichten zu integrieren, das ist etwas, was auch so in meinem eigenen Denken in letzter Zeit eine ziemlich wichtige Rolle spielt, gerade mit der Dialogarbeit, die ja sehr im Zentrum unserer Arbeit steht, und auch mein Verständnis, dass eine reife Form von Integral ein Dialogbewusstsein ist. Dialogbewusstsein einfach, weil es wahrnimmt, dass wir, und dann auch das ist eine Geschichte, die man so erzählt, dass wir in einem Entwicklungszusammenhang sind, wo wir jeweils verschiedene Perspektiven eines Werdensprozesses einnehmen. Aber indem ich bewusst mir wahrnehme, dass ich nie alle Perspektiven gleichzeitig einnehmen kann, sehe ich auch, dass ich Teil eines großen Dialogs bin. Was heißt, ich muss auch den anderen Dialogteilnehmern zuhören, und genau dieses Zuhören, dieses im Dialog sein, ergibt den Prozess, der eigentlich diese Integration erlaubt. Aber um das so sehen zu können, also um diese Vielperspektivität wirklich auch schätzen zu können und gleichzeitig das nicht in eine Beliebigkeit auseinanderfallen zu lassen, braucht es noch was anderes. Es braucht eine Wahrnehmung, dass all diese verschiedenen Geschichten, all die verschiedenen Perspektiven, die all verschiedenen Dialogbeiträge in einem Strom sind, der sich wo immer auch hin bewegt. Und dieses Wahrnehmen dieser Bewegung, auch wenn ich es nur aus meiner Perspektive wahrnehme und nur mit meiner Geschichte erzählen kann, erlaubt uns, dass wir die Geschichten, sei es die Geschichten in einer Bar in Mallorca oder die Geschichten eines chinesischen Bauern oder Wirtschaftstreibenden, zu einer großen pluralen Weltgeschichte zusammenfügen können, die eben all diese Geschichten miteinander, aber plural hält.
Ja, das Problem ist halt, und da gehen wir jetzt wirklich ganz tief in die Materie rein, ist halt, dass jedes Narrativ in gewisser Hinsicht immunisiert. Und das heißt, sobald man sich für irgendein Narrativ oder für irgendeine Geschichte entscheidet, grenzt man automatisch alle anderen Geschichten aus. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Wenn man als Christ, ist die letzte Begründung ja auch in gewisser Hinsicht der Glaube. Und das immunisiert im Grunde letztendlich vor wissenschaftlichen Formen der Herangehensweise an die Welt. So, das hast du aber bei dem evolutionären Gedanken letztendlich auch. Der macht überhaupt keinen Sinn für ein traditionelles Bewusstsein. So, der macht aber auch nicht sonderlich viel Sinn, dieses Narrativ, diese Geschichte, für höhere Formen des Bewusstseins. Nehmen wir jetzt mal ganz konkret Supermind oder den intuitiven Geist. Das macht da nicht viel Sinn einfach. Das ist ein Narrativ, für das man sich wählt, das man wählt und das seine gesamte Perspektive halt bestimmt. Und nur unter diesem Kontext kann man Sachen dann bewerten und beurteilen. Und das ist halt natürlich macht das Sinn, aus diesem Bewusstsein heraus zu sagen, okay, das gehört alles irgendwo zusammen. Nur allein diese Perspektive, dem liegt schon ein Narrativ zugrunde.
Dem liegt ein Narrativ zugrunde, aber lass es uns mit dem fundamentalistischen Narrativ vergleichen. Der Vorteil dieses Narrativs ist, dass es auch einen Platz für fundamentalistische Narrative hat, die richtig verstanden auch eine positive Rolle in diesem Narrativ einnehmen können. Zum Beispiel, indem man jetzt den islamistischen Fundamentalismus ansieht und sich anschaut, was ist die Geschichte, die sie erzählen. Und man kann dann darüber übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, dass das teilweise auch sehr gefährliche Formen angenommen hat, aber auch, dass dass dieser Fundamentalismus, diese Form von Islam, wie sie sich jetzt in den letzten 50 Jahren oder eigentlich 100 Jahren herausentwickelt hat, dass die eine Antwortgeschichte ist auf die Problematiken einer problematischen Moderne, wo ganze Kulturen, eben islamisch fundierte Kulturen, ein großes Problem haben, in eine Moderne einzutreten, die durch Sinnentleerung, durchaus auch durch globale Ungleichheit, große Defizite aufweist. Das heißt, ich kann all diese verschiedenen Geschichten hier versuchen, gemeinsam wahrzunehmen und denen auch einen Platz zu geben, in dem sie eine positive Funktion haben. Da sehe ich doch eine große positive Qualität dieses evolutionären Narrativs.
Ja, natürlich. Das ist halt so, dass, wie ein guter Freund von mir neulich irgendwie sagte, wir sind alle in die Unbestimmtheit geworfen. Ne? Das heißt, wir sind alle letztendlich in der Situation, wo wir uns mit dem Chaos, mit dem Nichts im Grunde genommen auseinandersetzen müssen. Und jeder von uns muss das im Grunde genommen auf seine Art und Weise machen. Das heißt, wie setzen wir uns mit der Komplexität der Welt auseinander, mit der Vielfalt von Möglichkeiten, mit der Unbestimmtheit von allem, was zukünftig passieren kann. Und da müssen wir alle im Grunde genommen auf bestimmte Narrative zurückgreifen. Und der Vorteil dieses evolutionären Narrativs ist da halt eben zu versuchen oder die Möglichkeit, dass man das alles integrieren kann und sagen, okay, es gibt das fundamentalistische Narrativ, das kann man wählen, es gibt ein modernistisches, es gibt ein kapitalistisches Narrativ oder ein postmodernes und mit all den Formen, die dann damit zusammenhängen, sei das jetzt in Bezug auf Beziehungsstrukturen, sei das in Bezug auf Lebensentwürfe. Und natürlich ist das halt eine Art und Weise, wie wir damit umgehen können, mit dieser und diese Komplexität irgendwo binden können. Aber tatsächlich sind, ob wir nun Fundamentalisten sind oder Evolutionäre, sind wir letztendlich alle, immer stehen wir vor demselben Problem. Das heißt, wir müssen die Komplexität der Welt und der Zukunft irgendwie binden und wir müssen es auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und das, aus meiner Perspektive, der Vorteil von diesem evolutionären oder von diesem narrativen Bewusstsein ist halt, sich frei entscheiden zu können und zu sagen, okay, ich gehe wieder aus dieser Unbestimmtheit in die Bestimmtheit rein und entscheide mich ganz konkret dafür oder dafür oder dafür. Und da die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, wenn ich jetzt mit einem Barkeeper rede, um es mir jetzt mal ganz profan auszudrücken, der wird mich sowieso nicht verstehen, wenn ich dem irgendwie was von Evolution erzähle. Der versteht mich aber, wenn ich ihm was von Familie erzähle. So, und da dann die Freiheit zu haben, okay, darauf eingehen zu können und das auch leben zu können, mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Narrative ausformen zu können, daran nicht gebunden zu sein und die Konstruktionsfähigkeit zu haben, seine eigene subjektive Wirklichkeit und damit halt auch die intersubjektive Wirklichkeit frei gestalten zu können. Und das ist das, was ich mit narrativem Bewusstsein meine, also diese Fähigkeit, bewusst sich dem Chaos, diesem phänomenologischen, dem wir jeden Moment ausgesetzt sind und der Unbestimmtheit, sich dem entgegenzustellen und ganz frei zu sagen, okay, jetzt mache ich das so.
Eine Frage dazu. Diesen phänomenologischen Chaos, du hast ja richtig gesagt, dem müssen wir uns alle, jeder stellen, jeder und jede stellen. Und wir müssen uns dem auch alleine stellen. Also niemand entkommt dieser Frage für sich selber und in einem gewissen Sinne auch ganz alleine. Aber wir müssen uns diesem Chaos auch miteinander stellen. Das heißt, wir sind neben dem, dass wir dem auf eine gewisse Weise alleine ausgeliefert sind, sind wir auch unserem Miteinander ausgeliefert. Das heißt, gerade in einer Situation, in der eben getrennte Narrative nicht mehr nebeneinander bestehen können, weil sie einfach keinen Kontakt mehr haben, sind wir in eine Situation hineingeworfen, in der all diese Geschichten in einer unerhörten Geschwindigkeit aufeinander einprasseln. Das heißt, wir sind vollkommen ausgeliefert all den Geschichten, die in dieser Welt erzählt werden, und erzählt worden sind, in verschiedenem Ausmaße. Da gibt es verschiedene Gewichtungen, aber alles ist uns zugänglich, alles strömt auf uns ein. Und wir sind ja nicht nur alleine mit diesem Chaos konfrontiert, sondern wir sind auch dazu verurteilt, miteinander irgendwie Geschichten zu finden, die uns erlauben, miteinander zu leben. Und das auf dem ganzen Globus. Ändert das nicht die Art und Weise, wie wir mit diesen Geschichten umgehen müssen?
Naja, also zum Beispiel denke ich, dass zu sagen, dass wir verurteilt sind, gemeinsam Geschichten zu erleben, dem liegt ja auch schon ein Narrativ zugrunde. Das heißt, es ist ja eigentlich eine total schöne Sache, dass wir gemeinsam Geschichten leben und gemeinsam Geschichten formen. Und das meinte ich ja, Geschichten sind per Definition im Sozial, beziehungsweise sie sind intersubjektiv. Wir formen gemeinsam unsere Geschichten. Und das heißt, wir wählen uns natürlich dann auch die Menschen, mit denen wir bestimmte Geschichten formen können. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt einfach. Dass,
aber stimmt dass das halt eben nicht nur... Stimmt das wirklich? Wählen wir uns die Menschen? Ich sag's mal so, ein bisschen ein Agent provocateur zu spielen. Ich habe mit den Menschen, die jetzt dieses Attentat in Paris gemacht haben, nicht gewählt. Wir sind trotzdem irgendwie aufeinander gestoßen in unserer Wahrnehmung von Leben.
Das ist wohl wahr, aber du hast mich zum Beispiel eingeladen hier in diesem Gespräch.
Das ist richtig, ja.
So, das heißt, in gewisser Hinsicht wählt man sich schon die Menschen, mit denen man da direkt seine Geschichten formt. Ja. Und selbst was dieses Attentat in Paris angeht, da wählt man sich ja die Leute, mit denen man darüber auf eine bestimmte Art und Weise sprechen kann.
Ja, aber lass es mich nochmal sagen, du hast natürlich vollkommen recht, und beide Seiten sind richtig. Ich wähle mir die Leute, mit denen ich darüber sprechen kann, und aus bestimmten Gründen finde ich einfach ein Gespräch mit dir hier einfach besonders gewinnbringend, weil ich das Gefühl habe, dass hier wirklich etwas, was ich wertschätze, entstehen kann. Gleichzeitig, um jetzt nicht nach Paris zu gehen, wir können auch in Deutschland bleiben, haben wir Leute, die erzählen sich Pegida-Geschichten. Und mit diesen Menschen muss ich, aber möchte ich auch im gleichen Land leben. Das heißt, wenn ich dieses Land gestalten will, und das Land ist jetzt nur ein Beispiel, weil es geht nicht nur um dieses Land, es geht auch um diesen Kontinent und es geht um diesen Globus, zumindest müssen wir Formen finden, wo die Geschichten sich letztendlich zumindest nicht bekriegen. Im härtesten Fall, sondern wo hier etwas möglich ist, dass das eine Synergie von Geschichten ergibt. Das ist doch, dass die Suche nach einem integralen Weltbild ist doch eine Suche, die Verschiedenheit von Geschichten in einen Zusammenhang zu stellen, dass die Verschiedenheit bleiben kann, aber trotzdem klar wird, Moment mal, in irgendwas sind wir trotzdem zusammen und auf das können wir uns auch beziehen.
Na klar. Du, ich denke, das ist einfach, um einfach mal einen der größten Geschichtenerzähler der heutigen Zeit zu zitieren, nämlich Ken Wilber, der wahrscheinlich eben deshalb so berühmt ist, weil er wirklich so Geschichten erzählt, dass das jeder unmittelbar versteht. Ja. Weißt du, wenn wir an solche Krisen oder an solche Problembeschreibungen wie Paris oder Pegida wenn wir darüber sprechen und über die Krise oder die Probleme, die er sagt, dann sagt Ken Wilber, einer aus Supermind, der würde dazu sagen, welche Probleme, welche Krise. Weil der würde solche Narrative gar nicht ansetzen. Oder der ist zumindest frei dazu, diese Ereignisse zwangsläufig so zu deuten, als gäbe es ein Problem oder als gäbe es... als gäbe es überhaupt ein Problem. Ich bin da nicht. Aus meiner Perspektive gibt es ein Problem. Mhm. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sollte ich irgendwann mal in den Geschmack kommen, da zu sein, dass ich die Situation ganz anders beobachten würde und wahrscheinlich auch gar nicht in Form von Krise oder Problem denken würde. Mhm. Und darum geht es einfach, sagen zu können, okay, zu lernen, mit welchem Schemata gehen wir eigentlich an die Welt ran? Ja, ist Pegida jetzt ein Problem? Oder ist das jetzt eine gesellschaftliche Krise? Oder ist es das nicht? Haben wir überhaupt die Freiheit, das anders zu betrachten, als meinetwegen die Süddeutsche oder der Spiegel uns das irgendwie suggestieren? Auf welche Art und Weise können wir das denn überhaupt betrachten? Oder sind das irgendwie ganz ganz normale Prozesse, wo Eros, um ein weiteres Schlagwort von Silber zu benutzen, sich manifestiert und in den großen Zusammenhang einfach zu all den möglichen Spielformen führt, die wir als dieses phänomenologische Chaos irgendwo denn erzeugen. Und diese Bewusstheit herzustellen, dass man eine Beobachtung oder eine Wahrnehmung oder ein Urteil fällen kann, auf eine bestimmte Art und Weise, aber dass die Art, wie wir das machen, das sind halt Narrative. Und darüber eine Bewusstheit zu bekommen, ist Pegida wirklich eine Krise? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ich habe da wirklich keine Antwort drauf.
Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Lass uns über den Supermind reden. Ken Wilber stellt sich ja auch gerade in jüngster Zeit wieder vermehrt explizit in die vedantische und auch buddhistische Tradition in seinem Denken. Und in dieser vedantisch-buddhistischen Tradition, wo eben in seinen Worten Supermind, aber man kann das auch mit der klassischen Form von Erleuchtung bezeichnen, hier eine Freiheit von all dem als Bewusstseinsmöglichkeit oder Bewusstseinsrealität bezeichnet und auch angestreben wird, aus dieser Wahrnehmung von Freiheit hast du natürlich vollkommen recht, dass alles überhaupt kein Problem ist. Jetzt ist interessanterweise selbst und gerade in der Tradition des Buddhismus eine Entwicklung, in die sich auch Ken Wilber direkt stellt, die Entwicklung vom Theravada-Buddhismus zum Mahayana-Buddhismus, wo diese Freiheit nicht der letzte Punkt ist, sondern wo aus dieser Freiheit heraus das Bodhisattva-Bewusstsein sich entwickeln wird und das Bodhisattva-Bewusstsein sich tief aus Mitgefühl dafür einsetzt, allen Lebewesen eine Perspektive der Freiheit zu geben, also mal zu sagen. In dem Augenblick, in dem du dieses Bodhisattva-Bewusstsein mit reinnimmst, sage ich mal so, hast du wieder ein Problem. Weil du musst dich mit einer Welt auseinandersetzen, die dieses Bewusstsein bei Weitem nicht auf diese gleiche Weise teilt wie Supermind oder Nirvana oder wie auch immer ausdrücken will. Natürlich hast du dieses Problem und gleichzeitig hast du es nicht, weil du auch gleichzeitig frei davon bist. Aber ist es wirklich so, dass ich beliebig sagen kann, und ich kann es natürlich, das ist alles, ja, was ist es schon? Das ist Maya, das ist kosmisches Spiel und ich kann mich auf diese Geschichte beziehen, aber es ist doch interessant, dass gerade in der tiefsten spirituellen Tradition, in der diese Erkenntnis von Bewusstseinsfreiheit so kultiviert worden ist, wie in der vedantischen und in der buddhistischen Tradition, dann als Konsequenz dieser Bodhisattva-Gedanke aufgetaucht ist und dieses Bodhisattva-Bewusstsein.
Du, das aus einer inhaltlichen Perspektive fällt mir das total schwer, über sowas zu reden. Ich kann da eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Ich sagen kann, ist irgendwo, dass aus einer viel konkreteren Art und Weise, eine Form von narrativem Bewusstsein, dass es nicht relativ ist.
Okay.
Und dass man da nicht jede Haltung durch die entgegengesetzte Haltung relativiert oder da eine stete Transgression ist Unbestimmte, so wie man ja die Postmoderne da irgendwie definiert, da dem Folge leistet, sondern ich meine ganz konkret, dass man halt sagt, okay, man wird sich über diese Konstruktionsprozesse, diese subjektiven und intersubjektiven Konstruktionsprozesse, wie wir zu unserer Wirklichkeit kommen. Mhm. Darüber können wir uns bewusst werden und nicht nur bewusst werden, sondern wir können auch ganz konkret auf dem Alltag anwenden und da dann auch Leuten und Menschen helfen. Mhm. Und möglicherweise ist das ein weiteres Puzzleteil oder ein weiterer Schritt letztendlich im großen Verlauf der Evolution zu einer Form von Supermind. Aber letztendlich ist es mühsam, über sowas wie Supermind zu reden, weil wir sind hier in diesem Moment und wir können uns entscheiden dafür, zu versuchen, ethisch zu überlegen, was sind die besten Narrative in den Wirklichkeiten, in denen wir uns bewegen und welche Wirklichkeiten wollen wir für uns formen, also subjektiv und gemeinsam formen. Mhm. Und das ist eine Form von Bewusstheit, die über das rein Relative der Postmoderne ganz klar hinausgeht, mhm. weil da eine höhere Bewusstheit über die, ja, ich sagte es schon, über diese Konstruktionsprozesse der Psyche und von Gesellschaft selbst, weil es das integriert und weil es auch darüber hinaus zeigt. So, und das ist da.
Ein Aspekt von dem, was du auch in deinem Manuskript geschrieben hast, fand ich auch sehr spannend, wo du eben, und ich glaube, du hast dich jetzt auch gerade darauf bezogen, davon sprichst, wie wichtig ist es, ich glaube, du nennst das relationale Narrative, also bezogene Narrative zu entwickeln. Das heißt, im Gegensatz zu Narrativen, so habe ich es so verstanden, die sich gegeneinander nur abkapseln, können wir auch Narrative entwickeln, die miteinander in Beziehung stehen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Naja, also ich glaube, worauf du dich beziehst, ist halt, dass letztendlich Narrative immer oder die Geschichten, die wir uns erzählen, die sind halt auch vernestet einfach in andere Geschichten. Mhm. Natürlich, da, wenn man darüber eine Bewusstheit bekommt, wie diese Geschichten alle miteinander verbunden sind, die wir uns erzählen, also jetzt sei es meinetwegen und die postmoderne Geschichte, dass die große einheitliche Erzählung, wie das Lyotard nannte, dass die zersplittert ist und dass die aufgegeben wurde von dem Fortschrittsgedanken, von dem Wissenschaftsgedanken und zersetzt wurde in viele kleine Erzählungen und das ist ja eine Urerzählung selbst, die ganz viel mit unserem postmodernen Alltag auch zu tun hat und wenn man da lernt, einen Blick dafür zu entwickeln, wie auch unsere menschlichen Beziehungen nicht mehr von einer großen Erzählung getragen werden können, mhm. sondern da halt auch, ebenso wie unsere Lebensentwürfe halt fragmentiert, dann kann man das wieder, wenn man da dieses Bewusstsein drüber entwickelt, dann kann man das auch wieder zusammenfügen und zu einem großen Ganzen zusammenbilden, was meiner Ansicht nach ja auch der Grundgedanke dieser integralen und evolutionären Theorie ist, oder Philosophie.
Kannst du das noch näher ausführen? Wenn man eben die große Geschichte aufgibt, ja, die große Fortschrittsgeschichte, und Lyotard und anderen postmodernen Theoretikern in der Aufteilung der Geschichten folgt, wie kann man sie, wie du es gerade jetzt angesprochen hast, wieder zusammenfügen? Was für eine Form von Zusammenfügen ist das?
Naja, also es basiert auch da wieder einfach, was ist die Funktion von Geschichten? Mhm. Und was ist die Struktur von Geschichten? Und die Überlegung ist einfach die, dass wenn wir uns bewusst werden, dass wir uns auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen, was selbst eine Geschichte ist, bewegen und dass wir uns da unterschiedliche Geschichten erzählen und dass wir die Geschichten auch wirklich von Moment, dass wir die Freiheit haben, in jedem Moment unsere eigenen Geschichten zu wählen. Mhm. Und dass das aber auch ethische Konsequenzen hat und dass wir ethisch entscheiden müssen, welche Geschichten wir wählen können. Mhm. Und wählen müssen auch. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, Gott hat die Welt erschaffen und alles andere ausblenden und irgendwelchen Leuten den Kopf abhacken, weil die den Propheten beleidigt haben. Das funktioniert ja nicht. Es funktioniert auf einer gewissen Ebene schon, aber es grenzt halt ganz viel andere Geschichten einfach aus. Und da eine Bewusstheit zu bekommen, dass aus sich selbst heraus jede Geschichte natürlich ihre Wertigkeit hat, ja, und ihre Bedeutsamkeit und auch ihre Wichtigkeit, dass man aber all diese Geschichten beobachten und sehen kann und nachempfinden kann und auch in gewisser Hinsicht nachleben kann. Mhm. Weil das zeichnet für mich ein integrales Bewusstsein aus oder ein narratives Bewusstsein. Auf einer ganz einfachen Ebene, eben mit einem Familienmitglied über ganz einfache, scheinbar profane Sachen zu reden, inhaltlich, mhm, und da eine Gemeinsamkeit zu formen, eben weil man es kann. Mhm. Und weil man nicht daran gebunden ist, zu sagen, die Geschichte will ich oder die Geschichte will ich nicht, sondern zu sagen, okay, ich habe die Freiheit, alle Geschichten zu wählen. Mhm. Weil letztendlich stehe ich immer dem Chaos gegenüber und dem phänomenologischen Nichts und, das war jetzt verkehrt, aber letztendlich stehe ich immer der Unbestimmtheit und der Komplexität, mhm, gegenüber. Mhm. Und
aber erzählst du da jetzt nicht ein Narrativ, eine Geschichte, das all diese anderen Narrative miteinander verbindet? Ist das nicht sozusagen eine große Geschichte, die eine Beziehungs-, eine Verbindungsgeschichte all dieser unterschiedlichen Geschichten ist, die du hier in deinem Manuskript und auch hier, so wie du es darstellst, erzählst?
Na klar, das ist meine Form von Magie, wo ich eine Geschichte der Geschichte versuche einzuführen. Mhm. Das muss man ja ganz klar sagen. Es gibt zwar narrative Forschung, und auf die berufe ich mich ja auch, das heißt, es gibt Forschung aus der Literaturwissenschaft, aus der Psychologie, aus der Soziologie, aber da jetzt eine einheitliche Geschichte der Geschichten zu erzählen, natürlich ist es das. Es ist mein Versuch, jetzt gerade hier in der Raumzeit meine Komplexität und auch die Komplexität von Gesellschaft, die ich sehe, irgendwo zu binden und ein einfaches Modell zu überführen. Es bleibt aber eine Geschichte. Mhm. Oder einfach mein Versuch, Komplexität zu binden und irgendwie die Welt für mich einfach zu machen.
Tom, jetzt läuft uns die Zeit schon ein wenig davon. Ich hätte noch einige Fragen. Wir haben allerdings auch einige Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Darum würde ich heute auch gern bei den E-Mail-Fragen bleiben. Und mit einer Frage gleich direkt an dich richten. Da schreibt ein Hörer: Lieber Thomas Mark, in welchem Sinn würdest du diese im Gespräch dargestellte Geschichte eines jeden Menschen als fundamentalen Ausdruck der Evolution bezeichnen und darin einen gemeinschaftlichen, heilsamen, wirkenden Zukunftsimpuls sehen?
Soweit ich diese Frage verstehe, hoffe ich einfach durch dieses Gespräch weitere Kommunikation über Geschichten und Narrative anzuregen.
Mhm. Lass mich gleich auch die nächste Frage stellen, die eigentlich genau in die Gegenrichtung geht. Da fragt der Hörer: Tom, du hast wiederholt von vom Supermind gesprochen, aus dessen Sicht es egal ist, für welches Narrativ ich mich entscheide. Was ist dieser Supermind? Wieso ist aus dieser Perspektive egal, wofür ich mich entscheide?
Gut, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich die nicht inhaltlich beantworten kann. Okay. Ich kann die nur formal beantworten über das, was ich gelesen habe. Das muss ich so einfach gestehen. Und was ich darüber gelesen habe, zum Beispiel jetzt von Silber, ist es halt so, dass da alle Perspektiven, alle Entwicklungsstufen, alle Narrative, alle Beobachtungen, alle Formen nebeneinander stehen, gleichbedeutend, gleichwertend, ohne dass da irgendein großartiger Unterschied ist. Mhm. Als ewiges So-Sein einfach, wo es auch kein Morgen gibt, die ever-present. Das ist das, was ich da drüber verstanden habe. Aber inhaltlich kann ich die Frage nicht beantworten.
Aber du siehst es schon so, dass der Supermind ein Bewusstsein oder eine Perspektive ist, in der es ja keine Notwendigkeit oder keine Richtung gibt, in der ich mich entscheiden muss oder im Prinzip in der alles einfach gleichwertig und insofern auch beliebig ist.
Das tut mir total leid, aber ich kann inhaltlich darüber nicht sprechen. Das ist jedes Sprechen darüber ist total. Das funktioniert so nicht. Das ist halt. Man kann mit Sprache nicht. Das ist das, wo die Weisen auch immer wieder darauf hinweisen. Man kann darüber. Na klar, kann man darüber rationalisieren, aber das bringt nicht, weil es das, was da passiert, nur unvermögend abbildet.
Stimmt. Lass mich auf die nächste Frage kommen. Da fragt eine Hörerin, wie wählen wir unser Narrativ? Oder läuft dieser in uns ab? Gibt es darum, geht es darum zu bemerken, zu wählen oder zu gestalten? Oder habe ich das nicht verstanden?
Also der erste Teil der Frage, nee, der zweite Teil der Frage ist ja, es geht darum, das zu wählen und da die Freiheit zu haben, das zu wählen. Und der erste Teil der Frage, nämlich, wie man das lernt. Das Buch erscheint 2015 irgendwo und da steht das genau drin.
Okay. Sag uns doch noch, was man da lernt.
Na, worum es mir in dem, ganz allgemein gesagt, worum es mir in diesem Manuskript und in diesem Buch halt ging oder immer noch geht, ist halt kein Sachbuch, kein deskriptives Buch über Narrative zu schreiben.
Ja.
Das heißt, irgendeine Theorie, die über etwas schreibt, als hätte man nichts damit zu tun. Sondern als wäre das ein Objekt, das man lesen kann, über das man was lesen kann, und dann vergisst man das auch wieder. Sondern ich habe versucht, im Grunde genommen das, worum es mir inhaltlich geht, auch literarisch umzusetzen. Das heißt, was ich in dem Buch versuche, ist, über Sprache und über Erzählstrukturen ein Anwenderbewusstsein zu generieren. Das heißt, in der Art und Weise der Darstellung den Leser dazu auffordern, Narrative zu formen, im ganz konkreten Fall das Narrativ des Narrativs. Das heißt, durch die Art und Weise, durch Injunktion, das heißt durch Anleitung, aber auch selbst durch Geschichten erzählen, ein Bewusstsein dafür zu erschaffen, okay, ja, wie forme ich eigentlich meinen Alltag? Durch Geschichten. Wie forme ich meine innere Wirklichkeit? Über Geschichten. Mhm. Und da halt über die Methode der Darstellung, die eben nicht einfach nur ein Sachbuch ist und auch nicht einfach nur Belletristik, sondern eine Mischform, eine literarische ist, die versucht halt da mal was Neues zu tun, nämlich eine Form von integrale Literatur mal zu erzeugen. Das heißt, eine neue Form zu erzeugen, wo dem Leser über die Literatur klar wird, wie er das selbst umsetzen kann, während er das liest. So, ich weiß nicht, ob das funktioniert, das wird dann die Zeit zeigen, aber das ist zumindest mein Anspruch daran.
Aber es ist auch ein Aufruf, meine eigenen Geschichten zu schreiben.
Auf jeden Fall. Natürlich, genau darum geht's.
Und oder anders formuliert, meine eigenen Geschichten schreibe ich ja sowieso, aber es frei wählen zu können und aus Freiheit heraus meine Geschichten zu schreiben, oder?
Ja, das hört sich immer so abstrakt an, weißt du? Aber es ist ja wirklich ganz. Ich hatte überlegt, ob ich das Beispiel erwähne, aber es ist eigentlich ein schönes Beispiel.
Okay.
Weißt du, zum Beispiel, das einfach auch abschließend, weil wir uns ja irgendwie der Stunde irgendwie jetzt nähern, einfach so, welches Universal oder welche Art von Beziehungsstruktur wählt man eigentlich? Das heißt, ist jetzt ein menschliches Universal, dass wir in einer Zweierbeziehung leben, oder ist ein Universal eine offene Beziehung, oder wie funktioniert das eigentlich? Was? Platon versuchte, dieses Narrativ einzuführen, ja, erst in der Zweisamkeit wird man ganz, so diese Idee vom Kugelmenschen. So, aber das ist ja auch ein Narrativ, und wenn die Postmoderne was gezeigt hat, dann ist es ja, dass dass es auch alternative Beziehungsformen gibt. Mhm. Ja, also das heißt polyamorische Konzepte, wo man fähig ist, mehrere Partner zu lieben. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber die Frage ist ja wirklich das sind ja wirklich ganz lebensweltlich wichtige Fragen. Wie geht man mit Menschen um? Mhm. Ja, was ist das Narrativ? Ist jetzt wichtig für mich, einen Partner zu haben, wie im traditionellen oder modernen Zeitalter? Ist es richtig, mehrere Partner zu haben? Oder was ist so das Narrativ? Worum geht es eigentlich? Und das sind ganz wichtige menschliche Fragen im Alltag einfach. Und da zu sagen, wie gehe ich denn einfach mit Eifersucht um, wenn mein Partner mit einem anderen eine Affäre beginnt oder eine Liebesbeziehung, eine zweite? Das sind grundsätzliche Fragen, wo ich an meinen eigenen Narrativen plötzlich bin und fragen muss, ja, was ist denn überhaupt richtig? Gehört das jetzt so, dass zwei Menschen nur zusammen sind, oder gibt es da auch alternative Formen? Mhm. So, und da halt so tief gehen zu können, dass man sagt, okay, ich bin mir darüber bewusst, dass ich meinetwegen das Narrativ von Platon wähle, weil das gesellschaftlich auch so tradiert ist, aber dann auch die Fähigkeit zu haben, das ändern zu können und sagen zu können, okay, ich lebe das und ich kann auch anders denken, ich kann auch anders da herangehen. Mhm. Zum Beispiel in Form von polyamorischen Konzepten oder in Form von, was es da nicht alles gibt. Ja, aber das ist ja was menschlich, Eifersucht ist, einer der menschlichsten Gefühle überhaupt. Mhm. Und indem wir unser narratives Bewusstsein entwickeln, können wir halt an die Wurzel von solchen Problemen, da können wir rangehen und die auch verändern. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
Ja,
oder?
Ja.
So, also, was ist so das Mensch, was...
Ja. Hm? Ja. Nee, spannend und ist auch gut, das einfach mal auf der konkreten Ebene als Beispiel zu hören, weil, keine Frage, hier erzählen wir uns viele Narrative, jede seine, und viele sind auch tradierte Narrative, und sie einfach mal offen zu fragen, ist eine sehr konkrete Herausforderung. Aber sie erlaubt uns aber auch einfach anders drüber nachzudenken, wie wir unser Leben, unsere Beziehungen gestalten. Lass mich noch eine Hörerfrage, ich glaube, wahrscheinlich wird es die letzte Hörerfrage sein, dazu stellen. Da schreibt ein Hörer: Lieber Tom, wenn ich es richtig verstehe, sprichst du von einer Unbestimmtheit der Welt, die wir durch Narrative ordnen. Wie siehst du die Beziehungen dieser Narrative zur sogenannten Realität? Haben unsere Narrative eine Entsprechung in der Welt oder schaffen wir sie nur in unserem Bewusstsein? Wie siehst du das?
Also ich bin kein Solipsist. Ich denke schon irgendwo, dass der Stuhl, auf dem ich sitze, dass der irgendwo real ist. Mhm. Natürlich. Aber die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, ist natürlich eine Konstruktion. Mhm. So, natürlich formen wir unsere subjektive, und das sagte ich mehrfach, also unsere innerpsychische Wirklichkeit mit einer Form von Narrativen, und auch gemeinsam intersubjektiv formen wir unsere Wirklichkeit, aber die materielle Wirklichkeit und auch die rein soziologische, also Wirklichkeit, also das Gruppenabläufe und so weiter, sind natürlich auch da, nur also wir befinden uns da in einem Kreislauf, weil wir können nur über diese Sachen sprechen, indem wir Narrative benutzen.
Mhm. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit die Frage da richtig beantworte, aber letztendlich auch da eine gewisse Offenheit behalten.
Lass es mich so noch als abschließende Frage von mir stellen. Welche Narrative möchtest du, dass Menschen sich suchen und warum?
Ach, für den Anfang und in dem Kontext unseres Gespräches und unserer potenziellen Zuhörerschaft fände ich das schon mal nicht schlecht, dass wir uns des Narrativs oder der Geschichte, dass wir unsere Geschichten erzählen, dass wir uns da einfach bewusst sind. Mhm. Und dass wir die Freiheit haben und nicht über die Welt als etwas reden, was so ist, oder über den Partner, der sich irgendwie gut oder schlecht verhalten hat, oder ein Schicksalsereignis, was so auf eine bestimmte Art und Weise eingetreten ist, sondern eine Bewusstheit darüber, dass wir das so machen, über unsere Narrative und das so uns so erzählen. Und dass es auch immer andere Arten und Weisen gibt, wie wir uns unsere Welt und unsere Wirklichkeit erzählen können. Und damit ist schon viel getan, wenn wir eine grundsätzliche Bewusstheit darüber haben.
Schön, vielen Dank. Lass, ich glaube, das ist auch ein wirklich geeignetes Schlusswort. Tom, herzlichen Dank. Danke, dass du dich aus Mallorca zugeschaltet hast. Ich bringe das auch ein, weil das ist auch eine gute Geschichte. Gefällt mir, gerade mit Mallorca zu sprechen. Wann kommt dein Buch raus?
Ich hoffe noch dieses Jahr, aber vielleicht auch erst nächstes Jahr. Das ist, die Geschichte steht noch in den Sternen.
Wo werden wir es erfahren, wenn es rauskommt?
Das auf meiner Facebook-Seite vielleicht.
Seine Facebook-Seite. Gut. Tom und Mark, Facebook-Seite.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Tom.
Ja, danke. Danke für deine Zeit. Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.